Der Repod, dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleinewevers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Repod. In der vergangenen Folge haben wir uns mal exemplarisch an der Lehre in Baden-Württemberg angeschaut, wie denn Young Professionals auf die Herausforderungen der Bau- und Immobilienbranche und die digitale Transformation vorbereitet werden. Heute soll es aber darum gehen, wie dann das Thema Nachhaltigkeit in diese Transformation mit einspielt und wie der Mittelstand damit umgeht. Vor allem auch die Frage, wie schafft es der Mittelstand, Nachhaltigkeit in die eigenen Organisationsstrukturen zu verankern? Und die Frage, schaffen wir es, Gebäude in Zukunft nachhaltiger, effizienter und auch ganze Quartiere bis in den Betrieb nachhaltig zu gestalten? Dazu sitze ich natürlich auch heute nicht alleine hier, sondern habe mir eine Expertin eingeladen. Sie ist Nachhaltigkeitsmanagerin der Bayerischen Hausbau GmbH und Co. KG, die sich zum Ziel gesetzt hat, glaube ich, bis ins Jahr 2030 mindestens 50% ihres Bestandes klimaneutral zu gestalten. Mit 200 Mitarbeitern schafft sie es dabei nicht nur zu erkennen, dass es eine Nachhaltigkeitsstrategie für die Projekte, aber auch für das Unternehmen braucht, sondern sie gehen noch einen Schritt weiter und haben sogenannte Nachhaltigkeitsbotschafter gesetzt. Was das bedeutet, was auch mein Gast heute darin mittreiben kann und wie sie sich da einbringen, erfahren wir heute von Janine Ruhler. Hallo Janine.
Ja, hallo. Ich freue mich, heute mit dir zu sprechen.
Ja, schön, dass du da bist. Am Anfang im Podcast geht es meistens bei mir um das Thema Herausforderungen, auch so ein bisschen aus dem Hintergrund heraus, um dich auch ein bisschen kennenzulernen, was dich so in deinem Alltag bewegt. Was war denn deine Herausforderung des heutigen Tages?
Also ich finde, Herausforderung ist immer so ein großes Wort. Ich würde sagen, des heutigen Tages, heute hatte ich noch keine große Herausforderung. Vielleicht war die größte Herausforderung die kalte Dusche heute Morgen. Und zwar, wir wissen es ja alle, wir müssen Gas sparen und deswegen versuche ich das natürlich auch selber. Und ja, so ganz kalt klappt es noch nicht.
Wir hören jetzt schon heraus, Nachhaltigkeit geht bis ins Privatleben hinein und das ist auch, glaube ich, gut so. Jetzt hol uns doch vielleicht mal ab. Wie bist du überhaupt in die Branche gestartet? Was hast du studiert und was waren vielleicht auch deine beruflichen, für dich beruflich wichtigsten Steps?
Ich habe im Bachelor mit Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Bauingenieur gestartet. Das heißt, so ein bisschen ich wusste nicht ganz genau, ob ich eher Bauingenieur oder eher quasi BWL studieren soll. Habe dann gedacht, ach super, dann mache ich doch Wirtschaftsingenieurwesen und habe mich da relativ breit aufgestellt und habe dann zum Ende meines Studiums, da durften wir ein Praxissemester machen und war da auf einer Tunnelbaustelle in London und fand das total spannend, aber habe mir dann gedacht, ganz so technisch muss es doch nicht sein und bin dann in die kaufmännische Richtung, also habe dann im Master Immobilienmanagement studiert an der Bauhaus-Uni in Weimar und habe vielleicht so zur Einordnung, warum ich jetzt Nachhaltigkeitsmanagerin geworden bin. Ich habe damals, es war 2011, habe ich angefangen zu studieren und da war das Thema Nachhaltigkeit, wie ich finde, auch schon in aller Munde, aber es war eben noch nicht so, dass man, also ich habe mich nicht getraut, das quasi rein zu studieren, sondern ich habe gedacht, ich stelle mich lieber ein bisschen breiter auf, habe aber trotzdem schon im Studium, egal welches Fach irgendwie nachhaltiges Bauen oder irgendwas mit Nachhaltigkeit war, belegt. Und genau, habe dann zum Ende des Studiums im Master durfte ich ein Semester an der Stanford University bei einem Projekt teilnehmen. Das war ziemlich cool und sehr prägend. Da war meine Rolle Lebenszykluskostenmanagerin. Und da ging es quasi darum, dass wir fiktiv in einem Projektteam, was über die ganze Welt verteilt war, also wir hatten Studierende aus China dabei, natürlich aus Amerika, Spanien, mich aus Deutschland und haben dann quasi eine Uni gebaut oder geplant und da durfte ich mich dann mit den Lebenszykluskosten beschäftigen und da habe ich dann gemerkt, oh wow, dass halt im Lebenszyklus echt auch viel passiert, was ja man schon vorne schon planen muss, um eben nachhaltiges Gebäude zu planen. Das heißt, es war so ein bisschen quasi der Gedanke oder der Kernpunkt, wo ich so dachte, wow, da kann richtig viel passieren. Dann nach dem Studium bin ich erstmal zur KPMG, also Unternehmensberatung, im Bereich Immobilienberatung quasi und da, wie es halt in der Beratung ist, macht man ja so ein bisschen alles, was anfällt und auch da, ich wollte für den Berufseinstieg sehr breit einsteigen habe dann viel auch Immobilienbewertungen gemacht, finde das auch im Nachhinein sehr gut, habe quasi die Grundsätze des Marktes dadurch auch gelernt und habe mich dann aber immer weiter in Beratungscases entwickelt und dann auch den Nachhaltigkeits-ESG-Case bei KPMG mit aufgebaut. Ja, und dann habe ich mir aber nach fast 6 Jahren Beratung gedacht, ich möchte das jetzt mal in der Praxis umsetzen. Und bin dann zur Bayerischen Hausbau als Nachhaltigkeitsmanagerin.
Beeindruckender Weg, weil es, glaube ich, auch aus dem Technischen heraus gewachsen ist und dann ergänzt durch auch die wirtschaftlichen Aspekte von Nachhaltigkeit. Finde ich immer sehr spannend, weil es ein bisschen mich auch an meinen Weg erinnert. Jetzt gibt es ja das Thema Nachhaltigkeit nicht seit gestern. Die Immobilienwirtschaft gehört zu den ressourcenstärksten Branchen. Das heißt, wir verbrauchen enorm viel Energie, aber eben auch Energie in Form von Materialien und natürlich produzieren auch enorm viel Müll. Brauchen wir denn erst so ein Buzzword oder so ein Begriff wie ESG, um wirklich so eine ganze Branche aufzuwecken? Ging es uns einfach davor zu gut oder warum glaubst du, ist das Thema jetzt so in nochmal einen wirklichen Fokus gerückt?
Das ist eine total spannende Frage, weil ich mich das persönlich auch mal frage, weil ich mir denke, jetzt auf einmal spricht jeder von ESG und das Wort Nachhaltigkeit gibt es schon 300 Jahre ungefähr. Also es kommt aus der Forstwirtschaft, wo es darum ging, dass man quasi nur so viele Bäume schlagen darf, wie auch nachwachsen. Also wie gesagt, das ist schon 300 Jahre alt. Und wenn wir dann auch mal so in die 70er Jahre in Deutschland gucken, Club of Rome Bericht, also quasi die Grenzen des Wachstums, dann die ganzen UN-Klimakonferenzen, die es gab. Also so als Anekdote, ich habe 2011 Abi gemacht. Davor habe ich das hieß damals Projektarbeit geschrieben, zu den Klimakonferenzen und warum nichts passiert. Also es war da schon, ja, jetzt auch 11 Jahre her, auch schon sehr aktuell. Ich glaube, zum einen hat es diese ganzen Steps gebraucht, dass wir quasi einfach viele Meilensteine, viele Diskussionen, viele auch Versuche brauchten, bis wir jetzt da sind, wo wir jetzt sind. Zum anderen glaube ich aber, dass wir gerade, also der Mensch ist ja immer träge und jetzt gerade merken wir halt auch den Klimawandel schon. Also wir merken Wasserknappheit in Brandenburg, Waldbrände, also es ist ja überall und das glaube ich hat auch bei vielen nochmal die vorher das nur als so, ja, Nachhaltigkeit, kann man mal drüber reden, Wort abgetan haben, hat jetzt dazu geführt, dass doch viele merken, oh verdammt, es ist real und es wird wehtun, wenn es richtig kommt.
Man sagt ja auch so ein bisschen, man kommt an diesen 3 Worten auch gar nicht oder 3 Buchstaben gar nicht mehr dran vorbei. Vielleicht kannst du ja einfach mal erzählen, was steckt denn hinter diesen 3 Buchstaben und wie setzt sich das auch zusammen in der allgemeinen Wahrnehmung?
Ja, also I, oder es ist ja ESG, das E steht für Environmental, also zu Deutsch quasi Umwelt und Klimaschutz. Das heißt, jetzt vielleicht auf die Immobilienbranche bezogen, da sind alle Kriterien drin, ja, und man kann quasi zusammenfassen, dass man sich um die Umweltwirkung der Immobilie kümmern muss. Also zum Beispiel Energieverbrauch reduzieren, CO2-Verbrauch reduzieren, aber auch sowas wie Biodiversität, also zum Beispiel Fassadenbegrünung, begrünte Dächer, dadurch, dass man quasi dann Lebensräume für Artenvielfalt schafft. Das ist quasi alles, was in dem E drin ist und gerade sehr präsent ist und wo es auch schon viele Regularien gibt, zum Beispiel das Gebäudeenergiegesetz. Das heißt, da müssen wir schon ganz viel tun und da wissen wir auch, da drängt es richtig. Also ein befreundeter auch Nachhaltigkeitsmanager, der sagt immer, E is key. Also wir müssen alles beachten, aber gerade ist es einfach, das E drängt. Aber trotzdem dürfen wir natürlich die anderen Bereiche, also S, was für Soziales steht, und G für Governance, nicht vernachlässigen. Und um das nochmal zu erklären, also S, Social, das kann man zum einen auf die Immobilie anwenden. Also das heißt, was wird denn in einer Immobilie umgesetzt, um quasi die Immobilie sozialer zu machen? Das kann zum Beispiel sein, dass wir einfach auch Menschen mit Beeinträchtigungen, die den Zugang zur Immobilie ermöglichen. Also zum Beispiel Barrierefreiheit ist da ein großes Thema. Oder aber auch sowas wie gefördertes Wohnen, das heißt, dass wir auch Wohnraum für sozial schwächere Personen schaffen. Und zum anderen ist es aber auch eine Komponente, die auf Unternehmen abzielt. Also sowas wie zum Beispiel Diversität im Unternehmen, Frauenquote, ein ja Wort, was auch, worüber man einen eigenen Podcast machen könnte. Das heißt, das sind quasi die Komponenten vom S. Und das dritte, das ist G, also Governance, übersetzt nachhaltige Unternehmensführung, ist ein bisschen ein sperriger Begriff. Da geht es darum, dass man die Ziele aus einer Nachhaltigkeitsstrategie auch quasi in ein Unternehmen, in Prozesse etabliert, überhaupt erstmal in einer Strategie verankert. Das aber auch so Themen wie zum Beispiel bei uns ganz wichtig ESG-Kompetenzaufbau, das heißt, dass sich auch die Mitarbeitenden schule, genau, das ist alles im G drin und so haben wir dann insgesamt ESG als einen Blumenstrauß von ganz vielen Maßnahmen und Kriterien, die beachtet werden müssen. Genau. Und da arbeiten wir uns gerade dran entlang.
Jetzt hört man das schon so ein bisschen raus, sehr vielschichtig. Vor allem auch, ich glaube, wenn man alles unter E mal zusammenfasst, da denkt man sofort, das könnte man doch an einem Projekt auch ganz klassisch testen. Wenn man jetzt aber S und G sich anschaut, dann ist das ja sehr auf Unternehmensebene bezogen. Jetzt habt ihr ja selber eine Nachhaltigkeitsstrategie. Das heißt, ganz klare auch Zielsetzung zu sagen, wir brauchen eine Strategie fürs Unternehmen und dann machen wir Projekte nachhaltig. Oder war es andersrum?
Sehr gute Frage. Also es ist bei uns tatsächlich so, dass es so ein bisschen, wir haben beides gleichzeitig gemacht. Also wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, es war aber auch schon viel in Projekten etabliert, um zum Beispiel unsere Neubauprojekte nachhaltiger zu machen. Ich würde sagen, in der Theorie wäre es so, wir hätten noch ewig viel Zeit, wir wissen, der Klimawandel kommt in 100 Jahren so ungefähr und wir bereiten jetzt auf Basis von Studien ganz detailliert über 3-4 Jahre eine super Nachhaltigkeitsstrategie aus und würden die dann in der Praxis umsetzen. So, jetzt haben wir das Problem, ich beschreibe es gern so, ich bin quasi auf einen fahrenden Laster aufgesprungen, ich habe aber nur einen Führerschein für einen PKW. Also das ist so ein bisschen die Situation. Das heißt, wir müssen schnell reagieren und wir wissen aber gleichzeitig auch noch nicht ganz genau, wie es funktioniert. Und deswegen würde ich sagen, also es ist total wichtig, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln und auch im Unternehmen zu kommunizieren. Einfach dafür auch, dass jeder auch im Unternehmen merkt, okay, es ist ernst und das, was in der Nachhaltigkeitsstrategie steht, das muss auf jeden Fall umgesetzt werden. Das hilft auch, also quasi um Ziele und Leitplanken zu setzen. Und gleichzeitig geht es aber auch darum, quasi die Inhalte nicht nur in irgendein Dokument zu packen, sondern auch gezielt in Projekte reinzugehen und da natürlich die Themen, die in der Nachhaltigkeitsstrategie drinstehen, zu fokussieren, aber auch rechts und links zu schauen. Also wir haben uns jetzt das ist unser erster Wurf der Nachhaltigkeitsstrategie und da haben wir uns darauf konzentriert, wirklich die wesentlichen Ziele reinzuschreiben, damit es auch handelbar ist. Das hält aber nicht die Projekte davon ab, noch Dinge rechts und links davon zu tun, die jetzt im konkreten Projekt vielleicht als Innovationsprojekt schon umgesetzt werden können. Das heißt, es ist so ein bisschen beides.
Jetzt hast du gesagt, natürlich muss es auch verankert werden. Es muss irgendwie im Unternehmen zum einen sein, aber natürlich auch parallel in den Projekten wachsen. Jetzt sagt man ja auch immer, damit etwas verankert werden kann, muss sich auch die Führung klar darüber sein und muss auch die Führung sich dazu klar aussprechen, gemeinsames Commitment irgendwie finden zu einem Ziel, zu einer Vision, wo man hin möchte. Würdest du denn sagen, dass die ESG-Kriterien ganz klar mit einer nachhaltigen Führung auch einhergehen oder würde eine nachhaltige Führung in Zukunft ohne ESG überhaupt noch funktionieren?
Nein. Also ganz klares Nein, würde nicht funktionieren. Und wir haben auch bei uns gemerkt, die Nachhaltigkeit kann auch funktionieren, wenn einfach alle Mitarbeitende sagen, wir möchten das gerne. Es muss auch von der Führung kommen. Also die Führung muss auch sagen, wir stellen dafür Budget bereit, wir stellen dafür auch Ressourcen bereit. Also zum Beispiel, dass es mich gibt als Nachhaltigkeitsmanagerin, war da auch ein ganz wichtigen Schritt, einfach um das Thema mal zentral zu etablieren und auch Kapazität zu schaffen, dass sich jemand Vollzeit drum kümmern kann. Und das sind Themen, das muss durch die Führung kommen. Das können, klar, da können Mitarbeitende auch viel bewegen und auch in einzelnen Projekten viel umsetzen. Aber wenn zum Beispiel gesagt wird, nee, wir haben jetzt für die Verfolgung von einem Nachhaltigkeitszertifikat kein Budget, kann, sag ich mal, der Mitarbeitende noch so motiviert sein, dann wird es schwierig. Das heißt, es ist ein Führungsthema und ich würde auch sagen, es ist auch ein Change-Thema. Denn also gerade so diese diese Themen, ich sag's mal, zwischen den Zeilen. Also sowas wie zum Beispiel, kommen wir mit dem Fahrrad oder kommen wir mit dem Auto? Wenn wir uns unsere Gesamtbilanz vom Unternehmen anschauen, macht das gar nicht so viel aus. Also da sind die Immobilien und die Baustellen viel, viel, viel wichtiger. Aber trotzdem, es ist so ein Gesamtbild. Also wenn man dann auch als Führungskraft es auch vorlebt, was heißt denn eigentlich Nachhaltigkeit und auch nicht nur es quasi nicht nur erzählt oder tolle Reden darüber schwingt, sondern auch in seinen quasi Aktivitäten das auch verkörpert. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und da haben wir Glück. Wir haben eine Unternehmensführung, die das sehr unterstützt, Nachhaltigkeit. Aber ich kenne auch andere Unternehmen, wo ich es sehr schade finde, dass es eben nicht so gelebt wird.
Jetzt hast du auch gerade das Thema Change-Prozesse angesprochen in dem Zusammenhang. Wie verändert sich denn jetzt so eine Organisationsstruktur, wenn wir uns nochmal aufhängen an E, S und G? Wo wird denn so diese Faktoren, wo werden die denn greifbar? Also gibt es da Beispiele, wo du aus deiner Erfahrung erzählen kannst, damit man sich ganz haptisch das mal in einer Organisationsstruktur vorstellen kann?
Ja, wir haben es bei uns, also kann ich auch wieder von uns quasi erzählen, so gemacht, dass wir zum einen quasi ESG-Arbeitsgruppen gegründet haben. Also wir haben gesagt, okay, wir brauchen aus jedem Geschäftsbereich brauchen wir Personen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit besonders beschäftigen. Also zum Beispiel haben wir eine Arbeitsgruppe, die sich im Bereich Development, also Projektentwicklung, mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Und wir haben es dann so organisiert, quasi diese Projektgruppen oder ESG-Nachhaltigkeitsgruppen, die arbeiten immer einzelne Themen aus, die dann auch wieder in die Nachhaltigkeitsstrategie gebracht werden, also quasi durch mich zentral aufgenommen und dann in die Strategie gegossen werden. Und dann haben wir aber auch noch das Prinzip der NachhaltigkeitsbotschafterInnen. Das hattest du am Anfang schon angesprochen. Und zwar ist es so, dass bei uns in jeder Abteilung durch die Führungskraft auch wieder, also da merken wir auch wieder, es ist auch ein Führungsthema, ein oder auch zwei NachhaltigkeitsbotschafterInnen nominiert wurden, die Ansprechpartner in der Abteilung sind für das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt beispielsweise zum Beispiel in der Rechtsabteilung, wo man jetzt sagen würde, so, warum brauchen die jemanden, der Nachhaltigkeitsbotschafterin ist? Wenn da dann ein Thema aufkommt, zum Beispiel, wir gestalten gerade die Architektenverträge neu, was könnten wir denn da reinbringen, um zu garantieren, dass unsere Baustellen noch nachhaltiger werden oder unsere Planung noch nachhaltiger wird? Dann ist es die Aufgabe von der Person, die Nachhaltigkeitsbotschafterin ist, quasi dann zu sagen, ich nehme das Thema mit, ich gehe in die Arbeitsgruppen rein, da arbeiten wir das auf und dann nehme ich es auch wieder zurück in die Abteilung und etabliere es in der Abteilung. Und das hilft uns, um das Thema Nachhaltigkeit in der Organisationsstruktur ganzheitlich zu etablieren.
Jetzt geht's ja, wenn man solche Veränderungen im Unternehmen umsetzt, auch immer so ein bisschen um das Thema zum einen dürfen, wollen und können. Ja, dürfen hat was irgendwie vielleicht auch mit der Führung zu tun. Wollen ist so ein bisschen das, was aus einem selber heraus entwickelt werden muss. Und können ist aber auch, habe ich dann die richtigen Skills und bringt mir jemand vielleicht durch Schulung, Weiterbildung auch das bei? Wie offen würdest du denn, wenn du jetzt mal außerhalb auch von eurem Unternehmen sprichst, wie offen erlebst du denn die Bau- und Immobilienbranche, wenn es um das Thema Veränderungswille in Bezug auf Nachhaltigkeit geht? Und was sind da so deine persönlichen Erfahrungen, wo vielleicht man klar gemerkt hat, da ist halt dann doch jemand, der das vielleicht gerne verkaufen möchte, aber eben das selber gar nicht lebt.
Da bin ich sehr zwiegespalten. Und zwar zum einen sehe ich so einen Grundkonflikt in der Branche. Und zwar die Baubranche ist ja schon ewig alt. Also wir haben schon Ewigkeiten gebaut und es ist auch gut so, denn die Branche baut auf sehr vielen Erfahrungswerten auf. Und ich komme immer wieder oder man merkt immer wieder, es wird dann sowas gesagt wie, das haben wir schon immer so gemacht. Oder auch so ein bisschen abfällig, so, ach Mädchen, ne, sei mal 50 Jahre auf dem Bau und dann weißt du, wie das geht, so ungefähr. Das ist, wie gesagt, zum einen gut, dass wir diese Erfahrungswerte haben. Zum anderen ist es so, dass sich einfach jetzt gerade durch den Klimawandel so viel ändern wird, dass wir ganz neue Gegebenheiten bekommen. Also zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, die Dachgeschosswohnung, die super Penthouse-Wohnung, die gerade noch total gefragt ist. Man kann über die ganze Stadt gucken, das sind die teuersten Wohnungen. ich würde mir jetzt keine Dachgeschosswohnung kaufen. Ich glaube, im Jahr 2050 kann man es da nicht mehr so gut aushalten. Also dass wir quasi jetzt auch schon auf die Wissenschaft hören und vielleicht in Stücken auch unsere Erfahrung mal kurz an die Seite schieben und dann überlegen, okay, passt denn mein Erfahrungsschatz noch mit dem zusammen, was mich in Zukunft erwartet, was halt ganz anders sein wird. Und da kann die Branche viel mehr auch so in Richtung Try and Error denken. Ich weiß, das ist auch sehr mutig von mir, das zu sagen, denn so ein Gebäude, das steht 50 Jahre und wenn auch einmal eine Betonwand gegossen ist, dann steht die da auch. Da kann man nicht sagen, uch, jetzt haben wir das falsch gemacht, setzen wir doch noch mal ein bisschen um. Aber ich glaube trotzdem, dass man mehr auch dazu kommen muss, dass man auch mal Dinge versucht und in Pilotprojekten durchsetzt, auch wenn man sich vielleicht am Anfang noch nicht ganz hundertprozentig klar ist, wie das funktionieren kann, aber da den Mut aufbringt oder die Branche den Mut aufbringt. Und nur so können wir eben lernen und nur so können wir auch die Herausforderungen in der Zukunft meistern.
Mhm. Auch zum Thema, es gibt ja so ganz abschreckende Beispiele, dass man irgendwas mal wohin setzt, was gar nicht passend ist. Also ich denke da immer sofort nach Dubai an all die Glasfassaden, wo ich mir denke, Leute, also da könnt ihr in ein paar Jahren nicht mehr rausschauen, weil das Glas durch den Sandsturm so aufgeraut ist. Und da fragt man sich schon auch, inwieweit der Standortfaktor wirklich bei Bauprojekten, jetzt vielleicht in Deutschland, ist es noch relativ absehbar, so dass die, sagen wir mal, die Gezeiten, die es gibt, relativ ähnlich sind und das Wetter einfach sich ähnelt. Aber wenn man das mal international betrachtet, kann man eben nicht in Deutschland gleich bauen wie in anderen Kontinenten. Das muss man sich einfach auch vor Augen halten. Jetzt gibt es ja auch immer, wenn man über Kritiker spricht, dann kommt immer so dieses, und das kam auch gerade bei deinen Berichten heraus, dieses Thema, das lohnt sich doch vielleicht gar nicht, oder diese Skepsis da gegenüber, weil das haben wir noch nie gemacht. Und das, man sagt immer bei einer Transformation, das ist eben nicht mehr nur eine Transformation, das ist so eine doppelt getriebene Transformation der Bau- und Immobilienbranche aus zwei Bereichen, eben zum einen aus dem Thema Nachhaltigkeit und aber auch im Bereich Digitalisierung, die sozusagen als Werkzeug das auch nochmal unterstützen kann. Inwieweit würdest du denn Transformationsprozesse in Bezug auf Nachhaltigkeit, also gerade digitale Prozesse, sind digitale Tools da wirklich ein Enabler vielleicht auch? Oder merkst du halt da auch, dass da noch viel Aufholbedarf im Bereich Nachhaltigkeit ist?
Also sie sind sehr wichtig und es ist trotzdem noch Aufholbedarf da. Also ganz klar, ich glaube, also bei uns ist es auch wieder so, dass wir den Bereich Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit, das ist quasi eine Abteilung und wir tauschen uns auch einmal pro Woche aus, weil wir eben auch merken, okay, ganz oft ist es auch so, wir haben ein Thema, zum Beispiel ESG-Datenplattform und dann ist die Frage, okay, wer macht denn das jetzt? Ist es jetzt Digitalisierung, ist es Nachhaltigkeit oder ist es noch Innovation? Und da merken wir, dass wir zum einen eng zusammenarbeiten müssen und zum anderen aber auch, dass uns, also aus Nachhaltigkeitssicht, hilft Digitalisierung ungemein. Also so Themen wie, also es ist eigentlich verrückt, aber so Sachen zum Beispiel die Verbrauchsdaten von Gebäuden. Man denkt sich so, okay, wir sind 2022 und ich kann nicht auf Knopfdruck sagen, was meine Immobilie verbraucht. Und das ist, also das ist eigentlich Wahnsinn, denn wenn man sich mal überlegt, welche Technik in jedem Auto steckt, da habe ich, da weiß ich genau, wie viel Liter noch in meinem Tank sind. Und da hilft uns die Digitalisierung, um das eben noch weiter voranzutreiben. Was ich aber da trotzdem auch immer sagen möchte oder worauf man hinweisen muss, ist, glaube ich, man darf sich aber auch nicht, also aus anderen Abteilungen, man darf sich nicht zurücklehnen und so sagen, na ja, das ist jetzt erstmal, das muss jetzt Digitalisierung klären, das muss Nachhaltigkeit klären, sondern für mich ist es auch so, dass auch jeder die Digitalisierung einfach auch mitmachen muss. Also es ist nicht mehr von wegen Kür und das macht ja die Digitalisierungsabteilung und ich habe ja nichts mit IT oder ich habe ja nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, sondern das sind Themen, die sind mittlerweile so groß, das ist nicht mehr ein Sonderthema, was irgendwie eine besondere Abteilung macht, sondern das ist wirklich, das ist auch wieder dieses Change, was du angesprochen hast, das muss in die DNA von jedem, egal ob ich jetzt, egal in welcher Abteilung sitze, ich muss mir selber Gedanken darüber machen, ob ich jetzt immer noch meine E-Mails ausdrucke oder ob ich dann doch auch lieber ein cooles Tool nutzen möchte, was auch die Arbeitsprozesse erleichtert.
Fehlt uns da vielleicht, wir haben vorhin über das Thema Nachhaltigkeitsstrategie, aber fehlt uns vielleicht auch eine digitale Nachhaltigkeitsstrategie, also wie wir diese zwei Bereiche noch näher miteinander zusammenbringen? Du hattest gerade eben auch gesagt, und das kenne ich auch aus zahlreichen anderen Unternehmen, es gibt dann eben doch diese Bereichsdenken, was da entstehen, und dann holt man sich halt mal so einen digitalen von einem anderen Bereich mit dazu, aber gerade jetzt auch am Thema Building Information Modeling, wo ja auch sehr viele Bereiche eigentlich zusammengeführt werden können, wenn man an dieses klassische Bild denkt, wie Personen halt auf ein zentrales Datenmodell, und das hat dann vielleicht auch, dann sitzt vielleicht auch der Nachhaltigkeitsbeauftragte mit in der Planung dabei und bewertet zum Beispiel die Materialien anhand des Modells nach Cradle to Cradle. Könnte das eine Idee sein, dass man sagt, man bräuchte vielleicht echt noch so einen Hauch, dass man sagen, wir bringen das jetzt auch noch in die digitale Welt?
Voll. Also sehr gute Idee. Werde ich mal mitnehmen und anbringen. Tatsächlich, um jetzt nicht auch zu viele Strategien zu haben, ist es so, wir haben quasi eine Nachhaltigkeitsstrategie und wir haben eine Digitalisierungsstrategie. Und bei den Punkten, die in beides einzahlen, da streiten wir dann immer drüber, wer die jetzt in seine Strategie schreiben darf. Aber nee, also das hängt total zusammen, und beispielsweise das Thema BIM, also wir sind auch Madasta-Mitglied. Madasta ist ja ein, die wollen immer nicht, dass man die Startup nennt, aber sag ich mal, die sind ja eigentlich eine Stiftung, aber quasi von einem Verein glaube ich, aber quasi ein Unternehmen, was ein Gebäudekataster aufbaut, das heißt, wo quasi im Idealfall über ganz Deutschland oder sogar irgendwann mal die ganze Welt Materialien drin geführt sind. So, und das ist natürlich aus Nachhaltigkeitssicht total wichtig, dass wir wissen, welche Materialien in unseren Gebäuden stecken und was wir da auch an CO2 eigentlich schon verbaut haben. Aber das ist auch ein BIM-Thema, denn wenn wir müssen unsere BIM-Modelle so aufbauen und die Anforderungen so stecken, dass wir die dann auch auslesen können und die in Madasta oder auch wie auch immer, aber auf jeden Fall quasi rausfinden können, welche Materialien da drin stecken. Und da sieht man genau, okay, das ist Digitalisierung und Nachhaltigkeit, das ist da verschmelzt und muss einfach gleichzeitig dann vorangetrieben werden.
Du hattest vorhin das auch schon angesprochen, damit Änderungen etabliert werden können, braucht es ja eben doch Ressourcen. Du hattest das ganz nett gesagt, wer kümmert sich denn jetzt darum? Das heißt, wir brauchen irgendwie Mitarbeiter, es muss klar sein, wie werden die geschult, was für ein Budget gibt es. Wie kann man denn sowas handeln? Kann man das bemessen? Wie viel Ressourcen so eine Einführung von einer Nachhaltigkeitsstrategie braucht?
Oh, sehr schwierige Frage, mit der ich mich auch tatsächlich schon sehr häufig beschäftigt habe, denn also ich glaube, in der idealen Welt ist es so, dass man am Anfang erstmal Ressourcen braucht, um quasi dieses Thema zentral zu steuern, zu sagen, dass es wichtig ist, diesen Change-Prozess zu etablieren. Und dann aber, wie gesagt, in einer idealen Welt, zum Beispiel würde ich mich selber arbeitslos machen, weil es dann das gar nicht mehr zentral gibt und es muss da auch gar keine extra Ressourcen für geben, sondern das Thema ist einfach so in die, beispielsweise in den Jobbezeichnungen, das ist einfach überall mit drin, dass jeder weiß, also jeder zum Beispiel Projektleiter, Projektleiterin weiß, ja, natürlich mache ich ein Nachhaltigkeitszertifikat, das ist überhaupt keine Frage. Oder natürlich beschäftige ich mich mit dem Thema Wasserkreislauf in meinem Gebäude, wie kann ich Grauwasser nutzen? Also das ist einfach, es muss nichts mehr dann sein, was von außen rein, also in die Projekte reingebracht werden muss. So, bis wir aber dahin kommen, ja, es kostet Ressourcen und ja, es kostet auch Budget. Auch wieder bei uns, wir haben ein extra ESG-Nachhaltigkeitsbudget, wo wir jetzt merken, dass es super wertvoll ist. Natürlich läuft da nicht alles drüber. Also wenn wir ein Projekt sowieso zum Beispiel eine Revitalisierung anstreben und da dann überlegen, okay, machen wir jetzt eine besonders energiesparende Heizung, das ist natürlich das Budget vom Projekt, ganz klar, aber wenn es dann zu so zusätzlichen Themen kommt, wie zum Beispiel, oh, PV-Anlagen, wir müssen jetzt auf alle Projekte PV-Anlagen bringen, dann haben wir eben auch die Freiheit zu sagen, okay, und das nehmen wir jetzt aus dem extra ESG-Budget, dass es eben die einzelnen Projekte nicht belastet, das heißt, ja, es kostet Ressourcen, jetzt erstmal quasi, dass man Nachhaltigkeitsmanagement aufbaut, wäre da meine Empfehlung. Und dass man eben auch Budget dafür schafft, aber dann perspektivisch muss es einfach in die Organisation übergehen und dann braucht es keine extra Ressourcen mehr.
Jetzt gibt es ja auch immer so so Stimmen, die dann sagen, ja okay, ab wann, ab welcher Projektgröße, ab welcher Unternehmensgröße lohnt sich denn ein Nachhaltigkeitsmanagement, ja? Gibt es da Kennwerte und warum ist auch diese Debatte um dieses, ab wann lohnt sich das so eigentlich unangenehm in Bezug auf Nachhaltigkeit?
Ich würde sagen, es lohnt sich ab jeder Unternehmensgröße. Ob es dann immer eine eigene Stelle sein muss, Nachhaltigkeitsmanagement ist die Frage, aber auf jeden Fall, dass man einen Kümmerer, wie wir es eben genannt haben, nominiert, benennt oder jemanden, der sich einfach mit dem Thema, das Thema bei sich verortet und die Verantwortung übernimmt. Das auch gerne an hoher Position, also auch gerne Geschäftsführung, weil wie gesagt, ansonsten ist es auch schwierig, das Thema ins Unternehmen reinzubringen. Und genau, und deswegen, also ich glaube, so eine richtige Kerngröße, ab wann es sich lohnt, ist schwierig zu sagen, aber ich würde sagen, ab immer. Und ja, warum die Debatte so unangenehm ist, also ich finde die Debatte gar nicht unangenehm. Ich freue mich total über die Debatte, denn es ist einfach eigentlich schon viel zu spät, dass wir drüber reden. Und die Unternehmen, die sich in der Zukunft sehen und die ihre Produkte auch so ausrichten möchten, die müssen sich damit beschäftigen. Falls es ein Unternehmen gibt, was sagt, pff, mich gibt's sowieso nur noch 5 Jahre und ich habe keine Lust auf Veränderung und brauche ich nicht, auch fein, aber meine Prognose für diese Unternehmen ist, die wird es in Zukunft nicht mehr geben.
Haben wir denn bei all dieser Veränderung, haben wir da eine Erkenntnisproblematik oder eine Umsetzungsproblematik? Was glaubst du? Und natürlich baut beides aufeinander auf, aber wie schätzt du das gerade ein?
Ich glaube, wir sind in der Umsetzungsproblematik angekommen. Also die Erkenntnisproblematik hatten wir die letzten 10 Jahre. Also wir hätten schon viel schneller sein können. Gut, da sind dann, natürlich muss man auch mal so überlegen, was waren die politischen Rahmenbedingungen. Also zum Beispiel Finanzkrise hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass das Thema Nachhaltigkeit weiter vorangetrieben wurde. Aber genau, dieses Erkenntnisproblem, da bin ich mir sicher, das haben wir abgeschlossen. Da sind wir jetzt zum Glück so weit, dass die Erkenntnis da ist. Jetzt sind wir eher in einer Umsetzungsproblematik. Wir merken es zum Beispiel auch einfach vom Weltmarkt her, also von der Verfügbarkeit von Materialien. Gestern ging es darum, wir möchten gerne so intelligente Thermostate bestellen, haben da jetzt ein Konzept aufgestellt und jetzt sollten sie bestellt werden für diese Heizperiode noch. Ja, sind jetzt ausverkauft. Also so Dinge, weil Mikrochips fehlen, wo man sich denkt, das gibt's doch nicht. Also es heißt, die Umsetzungsproblematik ist angekommen. Zum einen einfach in den Materialien, auch so Themen wie Fachkräftemangel. Also wir machen zum Beispiel auch Energieaudits bei einzelnen Objekten. Da ist es auch ganz schön schwierig, mittlerweile Ingenieure und Ingenieurinnen zu finden, die da noch Kapazität haben. Also deswegen, klar, ganz klar in der Umsetzungsproblematik angekommen.
Jetzt geht es bei einem Thema Nachhaltigkeit ja auch immer um eine gewisse Wertediskussion. Welche Werte wollen wir in Zukunft auch vertreten? Auch gerade, wenn man es jetzt auf ESG mal bezeichnet, auf das Thema S, natürlich auch, welche sozialen Komponenten stecken denn überhaupt hinter Nachhaltigkeit? Jetzt hat die Bayerische Hausbau ja auch den Slogan Werte, die bleiben. Was wollt ihr denn damit ausdrücken und was steht dahinter?
Ganz wichtig bei uns ist, dass wir mit der Nachhaltigkeit auch das etwas schaffen, wovon wir auch überzeugt sind, dass es in Zukunft auch immer noch wichtig ist. Also deswegen eben Werte, die bleiben. Also es ist für uns jetzt kein Thema, wo wir sagen, wir springen mal kurz auf den Zug auf und wenn der in 3 Jahren nicht mehr fährt, dann gehen wir wieder raus. Sondern es ist schon für uns, wir haben einen Immobilienbestand, der ist historisch gewachsen. Also das erste Gebäude, was der Gründer damals in München errichtet hat, das ist von 1950. Das heißt, wir denken da auch, und wir sind ein Familienunternehmen, wir denken halt auch über mehrere Generationen. Das heißt, wir glauben an das Thema Nachhaltigkeit nicht nur gerade als Momentaufnahme, sondern als Thema, was wirklich in die Zukunft strahlt und was wir jetzt auch umsetzen müssen, damit unser Immobilienbestand auch in Zukunft noch, oder in Zukunft ist immer so ein großes Wort, also mittelfristig würde ich fast sagen, eine Werthaltigkeit behält.
Wie schafft ihr es denn dann, diese Nachhaltigkeit auch wirklich in den Projekten zu verankern? Gucken wir uns das vielleicht mal an, weil natürlich, wann startet man damit? Es gibt ja wahrscheinlich auch viele Projekte, die schon es ist ja ein Projekt leider nicht, was immer einmal im Jahr nur anläuft, sondern so ein Projekt zieht sich ja auch teilweise je nach Größenordnung über mehrere Jahre. Kann ich denn überhaupt starten, wenn ich nicht von Anfang an das mitbeachte?
Ja, kann man auf jeden Fall. Natürlich nicht so gut und nicht so ideal. Wir alle wissen das, dass bei der Planung vom Projekt am Anfang kann noch ganz viel geändert oder eingestielt werden. Und je weiter das Projekt fortgefahren ist, desto herausfordernder wird es. Aber bei uns haben wir jetzt, also sind wir auch in laufenden Projekten, sind wir dann aus dem Innovations- oder Nachhaltigkeitsmanagement in die Projekte reingegangen und haben dann wirklich nochmal so auf Hochdruck, okay, was können wir noch machen? Also zum Beispiel bei einem Projekt haben wir es dann im laufenden Projekt hinbekommen, dass tatsächlich die Heizungsanlage doch geändert wird. Also da war eine Gasheizung drin und das war sogar noch vor dem Ukraine-Angriffskrieg, dass wir da auf Fernwärme, also die CO2 besser abschneidet, quasi umstellen. Also es geht auch in den laufenden Projekten. Jetzt gerade kommen wir in die Situation, dass wir es in den Projekten, die gerade anfangen, reinbringen. Also wir haben zum Beispiel zwei große Quartiere, die wir entwickeln, also wo Wohnquartiere entstehen. Und da können wir jetzt sogar schon in der Quartiersentwicklung haben wir ein Nachhaltigkeitszertifikat begleitend durchgeführt und konnten dann eben auch quasi Themen in die Entwicklung reinbringen. Und jetzt, wenn wir dann in den Bau der Gebäude und in die Planung der Gebäude starten, haben wir da jetzt schon ganz viel vordefiniert, wie zum Beispiel ein Energiemanagement, ein Abfallkonzept, was wir jetzt dann umsetzen können.
Jetzt ist ja auch immer daran die Frage so ein bisschen angeknüpft, okay, jetzt hat man entschieden, man möchte diese Nachhaltigkeitsstrategie in einem Projekt verankern. Jetzt ist aber auch die Frage, wie kommuniziert man das überhaupt? Also wie wird das in die Projektkommunikation, aber vielleicht auch in Form von Workshops oder sonstiges irgendwie initiiert und wer begleitet auch diese Kommunikation? Habt ihr darauf Antworten?
Wir haben eine ganz tolle Kommunikationsabteilung. Und ansonsten, also wir machen es so, wir haben die Nachhaltigkeitsstrategie im Frühjahr diesen Jahres verabschiedet. Und ich weiß nicht, in wie vielen Runden ich diese Strategie schon vorgestellt habe. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht mittlerweile gelangweilt klinge, weil ich es einfach schon so häufig gemacht habe. Also es ist so ein bisschen, ein Freund von mir aus Amerika hat mal gesagt, also du musst quasi so in your face, also es muss wirklich so immer wieder und immer wieder muss jemand, so als wenn sich jemand vor dich stellt und dir sagt, hast du das beachtet, hast du jenes beachtet, und so haben wir es auch mit der Nachhaltigkeitsstrategie gemacht und machen es auch weiter. Also es kommt immer noch vor, dass mich jemand fragt, wo liegt die überhaupt ab? Wo ich dann denke, ah, das kann doch nicht sein. Oder was sind eigentlich die Inhalte? Genau, also das heißt, wir wirklich in jeglichen Runden, auch wenn Personen es schon 3-4 Mal gehört haben, es wird immer wieder, werden die Inhalte vorgestellt. Wir haben jetzt im Herbst einen großen Nachhaltigkeitsworkshop geplant, wo es auch nochmal um die Inhalte geht, der Strategie. Und wieder das Instrument der NachhaltigkeitsbotschafterInnen, die haben wir natürlich auch gezielt geschult und denen die Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt. Und da haben auch, das war am Anfang ein Selbstläuf, das hat mich total überrascht und fand ich super. Die haben das dann in ihre eigenen Jofixe in den Abteilungen mitgebracht und haben es da auch nochmal vorgestellt. Und das fand ich total cool. Also das heißt, immer wieder kommunizieren, in jeglichen Runden darauf hinweisen und ganz konkret in den einzelnen Projekten gehen wir am Anfang quasi im Kickoff vom Projekt, sind wir auch mit dabei und weisen dann auch nochmal darauf hin, okay, bitte auf die und die Punkte aus der Nachhaltigkeitsstrategie achten.
Jetzt hast du gerade berichtet, dass ihr in ganz vielen Stellen eben auch das Thema platziert. Welche Stellhebel hat man denn aber vielleicht noch an anderer Stelle oder hat man noch die Möglichkeit, vielleicht auch etwas immer mal wieder nachzuschärfen, wenn man merkt, da ist jetzt vielleicht was nicht so angekommen, wie geht man dann damit um?
Mhm. Das ist vor allen Dingen auch in Betracht auf die aktuelle Gesetzeslage total wichtig. Also wir haben zum Beispiel in der Nachhaltigkeitsstrategie auch Energieeffizienzklassen festgelegt für unsere zukünftigen Gebäude. Da waren wir im Frühjahr noch sehr fortschrittlich. Jetzt hat uns die GEG-Novelle überholt. Quasi ist jetzt sowieso auch das, was wir in der Strategie vereinbart haben, ist jetzt sowieso auch ab Januar gesetzt. Das heißt, da merken wir dann, oh, okay, da muss ein Update her, dass wir quasi, da waren wir dann anscheinend doch noch nicht ambitioniert genug. Ja, wie machen wir das? Also wir wollen natürlich auch nicht jetzt jeden Monat mit einem Update kommen, denn das würde auch überfordern und Unruhe reinbringen. Das läuft tatsächlich dann über die bilaterale Kommunikation. Also dass man dann wirklich überlegt, okay, wen könnte das jetzt betreffen? Ehrlicherweise, ich mache relativ viele Coffee-Calls, dass man einfach dann mit den Leuten persönlich spricht und sagt, du guck mal hier und da, das könnte man vielleicht noch, sollten wir noch ambitionierter angehen.
Jetzt seid ihr eben über 200 Mitarbeiter, glaube ich. Und das muss man auch irgendwie managen, eben dass es die Stelle gibt und die Strategie. Wie können denn aber auch die Mitarbeiter in diesem Prozess was beitragen? Also gibt es da eine aktive Beteiligungsform, dass ich sagen kann, okay, ich kann nicht nur mit dir sprechen, sondern kann mich dann auch aktiv einbringen?
Mhm. Also eben zum einen als Nachhaltigkeitsbotschafter oder Nachhaltigkeitsbotschafterin. Da ist es sogar so, dass wir jetzt mittlerweile auch Abteilungen haben, da sind fast alle in den Calls, obwohl es eigentlich nur einer, der oder die offiziell Nominierte ist. Also das heißt quasi Interesse zeigen und da auch ja sich quasi nominieren lassen. Zum anderen haben wir eine eigene Akademie, wo wir quasi Schulungen anbieten und da sind auch ESG und Nachhaltigkeitsschulungen drin. Das heißt, da auch motiviere ich jeden, sich da anzumelden. Und ansonsten ist es tatsächlich dann auch wieder, wenn jemand ein einzelnes Thema hat, doch auch bei mir anrufen und sagen, hey, das ist das Thema. Und da ich die ganzen ESG-Arbeitsgruppen kenne, weiß ich dann, okay, entweder das haben wir schon auf dem Schirm in einer speziellen Arbeitsgruppe oder das würden wir in einer speziellen Arbeitsgruppe fokussieren, weil sich die Arbeitsgruppe zum Beispiel mit dem Thema Development beschäftigt und dann quasi die Person mit in diese Arbeitsgruppen reinnehmen und dann arbeiten wir darin die Themen aus.
Jetzt habt ihr natürlich neben all dem, was gut läuft, vielleicht auch die ein oder anderen Herausforderungen. Wo würdest du denn sagen, stehen denn so eure Herausforderungen, die ihr jetzt auf jeden Fall in Zukunft angehen müsst? Und vor allem auch, wie schaffst du es da, deinen persönlichen Beitrag auch zu leisten, zu einer Herausforderung von der Bayerischen Hausbau?
Ja, die größte Herausforderung ist, dass wir die Maßnahmen, die wir machen, gerade ganz gezielt auf unsere Ziele ausrichten. Also es gibt super viel, was man im Bereich Nachhaltigkeit machen kann. Und gerade würde ich auch sagen, dass wir auch noch viel testen im Kleinen, was auch gut ist, also quasi erstmals als Pilot machen. Und dann müssen wir aber entscheiden, welche Themen wir wirklich mit großer Energie weiter verfolgen, weil die sehr gut auf unsere CO2-Bilanz einzahlen und andere Themen, wo wir sagen, die sind eigentlich auch total wichtig. Aber wir können uns jetzt auch nicht überheben und quasi zu viel machen. Und das merkt man gerade auch, quasi so die Anfangseuphorie war sehr, sehr, sehr groß, wo es erstmal um die Strategie ging, um Ziele. Und jetzt gerade merken wir dann an manchen Stellen, wow, da ist echt in der Umsetzung gibt's da noch sehr große Hürden. Das ist auch nicht, das sind nicht quasi unsere internen Hürden, sondern das sind auch Hürden des Marktes. Also Beispiel PV, also Photovoltaikanlagen auf dem Dach, Mieterstrommodelle, das ist auch gesetzlich alles noch gar nicht so einfach. Ja, und dass wir dann auch merken, okay, da ist auch natürlich eine hohe Frustration, wenn man sich on top noch um ein Thema gekümmert hat und dann einfach einen langen Atem haben muss, um das umzusetzen. Und da sehe ich gerade unsere größte Herausforderung, dass wir da fokussiert bleiben und auch ja den Mut haben, dann Themen vielleicht hinten anzustellen und die Themen, die aber besonders wichtig sind, dann mit Volldampf voraus priorisieren. Und das Zweite, also neben quasi dieser Priorisierung, ist, dass die Rahmenbedingungen noch nicht klar definiert sind. Also ein Beispiel ist, und ein großes Beispiel ist die EU-Taxonomie. Also es ist quasi von der EU auferlegt, eine Regularien, was eigentlich ESG-konforme Wirtschaftstätigkeiten sind. Und die ist noch nicht fertig definiert. Also es gibt für den Bereich E, also Environment, soll es 6 Umweltziele geben. Es sind erst 2 definiert. Und da sind wir natürlich dann auch in der Schwebe, wenn wir sagen, wir möchten unsere Gebäude natürlich gerne nach diesen Regularien ausrichten und EU-Taxonomie-konform errichten. Ja, wir wissen aber noch gar nicht die Rahmenbedingungen. Also das ist natürlich auch eine Riesenherausforderung. Und das, da merkt man auch intern, dass dann natürlich auch die Unsicherheit groß ist und dann so ein bisschen, okay, oder sollen wir es jetzt wirklich machen oder doch lieber erst warten? Und da muss man sich dann selber auch motivieren und sagen, doch, wir machen es trotzdem. Wir versuchen vielleicht auch die gesteckten Ziele jetzt erstmal auch in die Richtung Übererfüllung zu gehen, weil wir dann denken, wenn es dann irgendwann mal definiert ist, dann müssten wir da eigentlich auf der richtigen Seite sein.
Jetzt spricht man ja immer von den Treibern auch von einer zukunftsfähigen Branche. Du hattest vorhin, glaube ich, relativ am Anfang hattest du gesagt, ich würde mir auch wünschen, dass man mal mehr auf auch die Wissenschaft hört. Was würdest du denn auch als Treiber der Branche überhaupt bezeichnen? Ist es der klare Kontakt zu der Wissenschaft? Oder wo würdest du sagen, sind auch deine größten Kritikpunkte daran, dass wir es eben nicht schaffen, die Branche eben zu verändern?
Also ich glaube, die größten Treiber kamen tatsächlich von außen. Also Fridays for Future, ganz klar auch die Regularien. Und jetzt mittlerweile, quasi wenn man jetzt mal in die Branche schaut, sind die größten Treiber die Unternehmen, die wirklich vorangehen. Mein Lieblingsbeispiel ist auch immer die Alstria, die schon 2009 ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht haben. Da schaue ich immer sehr neidisch hin. das sind quasi die Treiber, die auch das ehrlich schon gemacht haben, bevor das Thema ESG so hochgekocht ist. Zum anderen sind es aber auch, das merken wir auch ganz klar, durch die Regularien eben auch zum Beispiel die Banken, wo man jetzt im ersten Moment vielleicht nicht dran denken würde, die einfach auch aus dem Thema EU-Taxonomie möchten, dass ihre Objekte, die sie finanzieren, in Zukunft auch nachhaltig sind. Wo ich mir noch mehr Treiben wünschen würde, wo ich mir aber sicher bin, dass es noch kommen wird, sind die Mieter und Mieterinnen. Also das ist total spannend. Also gerade auch bei großen Flächen, da ist es schon so, dass ein Interesse da ist, aber es ist noch nicht dieses, ja, und ich zahle dafür auch mehr. Und das macht es uns manchmal schwierig, wenn wir sagen, okay, wir bauen jetzt ein super nachhaltiges Gebäude, weil wir dran glauben und weil wir uns auch sicher sind, dass in naher Zukunft auch einfach Mieter nicht mehr in eine Fläche gehen, wenn die nicht bestimmte Kriterien erfüllt. Und da brauchen wir, glaube ich, noch mehr Treiber im Markt. Und von der Wissenschaft, weil du es auch angesprochen hast, die treiben uns, glaube ich, schon genug. Da müssen wir einfach nur noch mehr drauf hören.
Jetzt bist du selber ja auch Dozentin und bist selber natürlich noch jung auch irgendwo mit in der Branche, gehörst zu den jungen Köpfen der Branche. Und was würdest du denn anderen Studierenden vielleicht noch Berufseinsteiger mit auf den Weg geben, wenn die merken, Thema Nachhaltigkeit, das ist mir ein wirkliches Anliegen. Muss ich mir nur das richtige Unternehmen aussuchen oder kann ich auch, wie kann ich das irgendwie mit in mein Berufsleben integrieren? Welchen Ratschlag hättest du da?
Für den Berufseinstieg würde ich mir ehrlicherweise ein Unternehmen suchen, wo das Thema schon gelebt wird. Einfach weil man es dann einfacher hat, sich auch im Berufsalltag mit dem Thema zu beschäftigen. Also ich glaube, ein Berufseinsteiger, der sich jetzt, der top motiviert ist und sagt, ich gehe jetzt in ein sehr konservatives Unternehmen und krempel die von links auf rechts. Chapeau, wenn es funktioniert, aber da ist, glaube ich, die Frustrationsschwelle zu hoch. Deswegen würde ich raten, vielleicht auch schon mal durch ein Praktikum. Also ich habe gerade zum Beispiel auch einen Praktikanten im Bereich Nachhaltigkeit, also einfach schon mal ins Nachhaltigkeitsmanagement reinzuschnuppern, da erste Erfahrungen zu sammeln und dann im Berufseinstieg sich da auch gezielt entweder eine Nachhaltigkeitsabteilung, Innovationsabteilung zu suchen oder, das merkt man ja auch recht schnell im Bewerbungsgespräch, mal zu fragen, okay, wie steht's denn mit dem Thema Nachhaltigkeit? Und wenn da gar nichts zurückkommt, dann würde ich es mir überlegen, wenn man motiviert ist, da was zu bewegen. Und ansonsten kann ich jedem raten, auch mal nach Zusatzausbildung zu gucken. Also ich bin beispielsweise DGNB Consultant und habe, also es ist die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und habe schon während meines Studiums die erste Stufe gemacht. Also es nennt sich dann Registered Professional, dass man einfach auch sich neben dem Studium, was vielleicht nicht den Fokus Nachhaltigkeit hat, da schon weiterbildet und Qualifikationen macht, um auch zu zeigen, ich kenne mich da schon aus.
Wir sind jetzt schon fast am Ende der Folge. Wir haben jetzt heute ganz viel natürlich über auch eure Nachhaltigkeitsstrategie gehört, vor allem auch, wie es in der eigenen Organisationsstruktur verankert, wie auch die Kommunikation bei euch stattfindet und konnten aber auch sehr schön raushören, wo denn die größten Herausforderungen nicht nur im Unternehmen, aber vor allem auch in der Branche stecken und wie wir vielleicht auch aufgestellt sein müssen, um diese Herausforderungen anzugehen. Jetzt bleibt mir zum Ende auch nur noch eine Frage an dich, und zwar, was ist denn deine persönliche Herausforderung von den kommenden Jahren?
Meine persönliche Herausforderung ist motiviert bleiben. Denn wie ich vorhin gesagt habe, also ich bin ein Mensch, ich bin sehr motiviert, aber man merkt natürlich schon so die Phase der Strategie und der schönen Ideen und der Konzepte ist vorbei. Es geht jetzt wirklich um die knallharte Umsetzung. Und klar, da gibt es immer wieder Herausforderungen, Gegenwind, Problemchen, nennen wir es mal so. Und da einfach motiviert bleiben, auch einfach mal was an sich abprallen lassen und weiter Volldampf voraus. Das ist eine Herausforderung. Und das Zweite, auch wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht verlieren. Und zwar da auch sich zu überlegen, okay, ich kann nicht jetzt auf einmal, auch wenn es sein müsste, natürlich, aber man kann nicht auf einmal die Welt umkrempeln und wir werden nicht bis morgen klimaneutral und da einfach einen langen Atem bewahren und sich auf die Dinge konzentrieren, die wesentlich sind und den größten Effekt haben.
Ich glaube, das kann man sich auf jeden Fall, kenne ich auch aus anderen Bereichen, auch wie Digitalisierung, da kann man das, glaube ich, auch herausziehen. Schön, dass du dabei warst, hat wirklich Spaß gemacht.
Mich hat es auch sehr gefreut.
Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpasse nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.